Liebe Gemeinde, heute haben wir schon den 14. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Und dazu lesen wir das Evangelium aus dem Markus-Evangelium. Und zwar im ersten Kapitel von Vers 40 bis 45. Und es kam zu Jesus ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Amen. Da behaupten doch zwei nassforsche Journalisten aus Amerika, und so haben wir es in dieser Woche in einem Vortrag gehört, dass wichtige Jesus-Texte aus der Qumran-Höhle am Toten Meer in Israel verschoben und im Komplott mit dem Vatikan unter Verschluss genommen seien. Wäre dieses hochbrisante Material ans Licht der Öffentlichkeit gekommen, dann hätte die Geschichte Jesu ganz neu geschrieben werden müssen. Die Verschlusssache Jesu zeige einen ganz neuen und anderen Jesus. Mit diesem Riesengag landeten die zwei fixen Schreiber einen millionenschweren Verkaufserfolg. Allein in Deutschland wurden rund 350.000 Exemplare ihres Buches verkauft. Der Stern lieferte die Titelgeschichte mit dem Aufmacher, die Akte Jesu. Rundfunkanstalten nahmen sich dieses Bestsellers in Bücherbars und Unterhaltungsmagazinen an. ZDF strahlte den Jesus-Krimi aus, und selbst ein Thomas Gottschalk verbrannte sich trotz süßem Lächeln seine Finger an diesem Dauerbrenner. Ein unbekannter Jesus fasziniert allemal, zumal damit der Kirche wieder eine ans Bein gegeben werden kann. Warum ist eigentlich der ganze Medienspektakel nötig, um einen unbekannten Christus bekannt zu machen? Warum braucht es einen riesigen Journalistenrummel, um neue Seiten an diesem Jesus zu entdecken? Warum braucht es den Scharfsinn und Unsinn amerikanischer Zeitungsmacher, um uns diesen unbekannten Jesus eben zu zeigen? Wer seine Bibel nicht als Verschlusssache in seinen Bücherschrank oder seine Nachttischschublade einschließt, der hat Material die Fülle, um seine Neugierde zu befriedigen. Auch der heutige Text ist Aufschlusssache Jesu, die neue Seiten an diesem Herrn uns zeigt. Wir kennen doch zum Beispiel den guten Jesus, der seine wohlmeinenden Jünger zurückpfeift. Sie wollten ihrem Herrn ein stressfreies Stündlein gönnen, und deshalb verwehrten sie diesen aufmarschierenden Kindsmüttern den Zugang. Weg mit diesen Babys und Rutschern. Das Reich Gottes ist kein Kinderladen und Jesus keine Säuglingsschwester. Aber Jesus nahm die drei Käse hochs auf den Arm und sagte: Im Reich Gottes sitzen Kinder in der ersten Reihe. Wir kennen den guten Jesus, aber kennen wir auch den bösen? Oder wir kennen zum Beispiel den lieben Jesus, der die Saubermänner von Jerusalem in die Schranken weist. Sie wollten seine Unterschrift auf ihr Todesurteil über jene Ehebrecherin. Auf frischer Tat ertappt, nach Mose, Paragraph 3, zu Tode verurteilt. Er aber gibt Freispruch. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir kennen den lieben Jesus, aber kennen wir auch den strengen? Oder wir kennen den offenen Jesus, der Hochzeitsleuten aus der Patsche hilft. Sie schenken ein, aber die Flaschen sind alle. Und er verwandelt pures Wasser in süffigen Qualitätswein. Wir kennen diesen offenen Jesus, aber kennen wir auch den verschlossenen? Walter Nick, der Schweizer Theologe, hat schon recht, wenn er sagte, immer neue Gegensätze treten bei diesem Mann auf und machen diese Gestalt zu einem faszinierenden Rätsel. Unmöglich ist es, diese Person ganz zu erfassen, die wie ein Blitz vom Aufgang bis zum Untergang zuckt. Also, die heutige Aufschlusssache Jesu will uns den bösen, den strengen und den verschlossenen Jesus zeigen. Hören wir hin. Zum Ersten, der böse Jesus müsste eigentlich gut, freundlich, herzlich sein. Denn was da auf einmal vor ihm auftaucht, war einsame Spitze alles Mitleiderregenden. Der Mann war von Schmerzen gebeutelt. Haut und Haare, Muskeln, Gewebe, Zähne, Knochen, alles war vom Aussatz angefressen. Ein ekelerregendes Bündnis von Mensch, Bündel von Mensch. Und der Mann war von der Gesellschaft abgeschottet. Draußen im Ghetto, außerhalb Otters, siechten sie dahin. Ein schlimmer Outcast, dieser Mensch. Und der Mann war aus der Glaubensgemeinde ausgeschlossen. Seit Gehasi und Miriam galt der Aussatz als Strafe Gottes. Eine tragische Figur, dieser Mensch. Doch dieser Kranke war einfach einsame Spitze alles Mitleiderregenden. Er war völlig out. Er war lebendig begraben. Er war ganz vergessen. Auf welch verschlungenen Wegen kam der denn überhaupt zu Jesus? Und dort fällt er vor ihm nieder und bettelt: Willst du, so kannst du. Wir hätten doch anders gesagt, die wir dauernd mit Skepsis zu kämpfen haben. Kannst du, so wolle doch. Wir hätten anders gerufen, weil uns Zweifel anfressen. Kannst du, so wolle doch. Wir hätten anders um Hilfe gebeten, weil es wie Mehltau auf unserem Glauben liegt. Kannst du, so wolle doch, aber du kannst ja doch nicht. Und dieser Rest von Mensch, der setzt alles auf eine Karte. Willst du, so kannst du mich reinigen. Das ist der Glaube, der nicht aufhört zu glauben. Willst du, so kannst du. Das ist die Liebe, die auch im Leide für diesen Herrn brennt. Willst du, so kannst du. Das ist die Hoffnung, die überhaupt nie aufsteigt. Willst du, so kannst du. Hätte Jesus sich nicht freuen müssen, hätte er sich nicht gratulieren müssen, hätte er sich nicht auf die Schulter klopfen müssen. Und stattdessen, und so heißt es in der ursprünglichen Lesart, er lief rot an. Warum? Warum regt sich Jesus auf? Warum auf einmal ein böser Jesus? Er sieht nicht nur die faustgroßen Knoten auf der Hand. Er sieht nicht nur die weißstrahligen Narben auf dem Körper. Er sieht nicht nur die Lähmungserscheinungen und den Muskelschwund. Er sieht nicht nur das ganze Böse, sondern er durchschaut den Bösen. Hinter allem Bösen steckt dieser Urfeind. Hinter allem Elend ist dieser Urfeind verborgen. Überall hat dieser Böse seine Hand im Spiel. Weil Jesus den Bösen sieht, deshalb wird er böse. und dem sagt er den Kampf an. Denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus sieht sich von diesem hinderlistigen Urfeind geradezu herausgefordert. Und deshalb mit heiliger Respektlosigkeit tritt er diesem Mann entgegen. Und er sagt ihm, sei rein, sei rein. Das wollen wir doch sehen, wer hier der Stärkere ist. Jesus streckt seine Hand aus und streckt damit diesen Feind nieder, zieht diesen Mann auf seine Seite und heilt ihn. Vielleicht sind Sie nicht gesund geworden. Vielleicht liegt zu Hause Ihr Vater und kann nicht mehr. Vielleicht sieht sogar Ihr Kind dahin. Jesus hat das Kreuz nicht abgeschafft. Aber er hat den Einzelnen gezeigt, wer hier Macht hat und wer der Sieger ist. So wie wir es einmal sehen werden. Wenn Sie heute zu ihm kommen, mit Ihrem ganzen Elend und Ihrem ganzen Jammer, und ihm sagen, Herr, Herr, ich kann nicht mehr, aber du kannst. Wer so sagt, den zieht er auf seine Seite. Und der gehört ihm, lebend oder leidend oder sterbend, unverlierbar. Das ist die Aufschlusssache über den bösen Jesus. Das andere, der strenge Jesus, der müsste doch eigentlich lieb und nett und zuvorkommend sein. Denn der Genesene hat ja nun wirklich entsetzlich vieles und genug erlitten. So wie heute 5,5 Millionen Leprakranke wieder entsetzliches Leiden. Ich las von Abu, dem 12-jährigen Mädchen in Irian Jaya in Indonesien. Ihre sich verformende Hand war den Dorfbewohnern Beweis genug, dass Götter gegen sie sind. Nach altem Jali-Recht musste sie aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen, mit Pfeilen erschossen und in den Fluss geworfen werden. Aber mit Hilfe ihres Onkels entkam sie und floh über Berge und tiefe Täler. Im Manokwari-Spital erhielt sie jene bekannte Multidrug-Therapie und sie konnte Genesung erfahren, wenn auch mit vielen äußerlichen Verstümmelungen. Und jetzt, vor ihrer Entlassung, sagte sie dem Missionar, ich bin gesund geworden. Ich danke es diesem Herrn, ich glaube an Jesus Christus und seine Auferstehung und der wird mir einmal einen gesunden Körper schenken. Auch der Genesene hier glaubte und entkam. Hätte Jesus ihm nicht die Hände schütteln müssen und sagen, O weh, ohne Befund, alles gesund, ich gratuliere. Hätte ihm Jesus nicht auf die Schulter klopfen müssen und sagen, nun aber ab nach Hause. Die Eltern und die Frau und die Kinder, die warten, das wird ein Fest geben. Hätte Jesus ihm nicht nett zureden müssen, lieb zureden und sagen, aber jetzt mal ausgespannt, Pause gemacht, Urlaub ist angesagt. Aber Jesus schüttelt ihm nicht die Hand, sondern er schüttelt ihn ab. Jesus klopft ihm nicht auf die Schulter, sondern er zeigt ihm die kalte Schulter. Jesus spricht nicht lieb zu ihm, sondern fährt ihn streng an. Mach, dass du fortkommst und pst, keine Silbe davon. Warum? Jesus weiß, dass das Wunder des Glaubens liebstes Kind ist. Wenn dieses Wunder wie ein Lauffeuer durch die Dörfer geht, dann kommen sie alle mit ihren Gebrechen, mit ihrem Krebs, mit ihren Geschwüren. Dann kommen sie alle und wollen diesen Wunderdoktor und Heilmacher bewundern. Aber Jesus will keine Bewunderer. Er will keine Klaköre. Er will keinen Fanclub. Er will überhaupt nicht solche, die einen Wunderdoktor oder Medizinmann bewundern, sondern er will einen, der ihm nachfolgt. Nicht solche, die Wunderleuten nachlaufen, sondern die diesem Herrn nachfolgen. Was nützt denn ein kerngesunder Leib, wenn das Herz krank ist? Was nützt denn eine glatte Haut, wenn die Seele zerfressen ist? Was nützt denn eine Freiheit, wenn wir von Schuld und Sünde eben gefangen sind? Wer sagt, Hauptsache gesund, der wird immer auf der Suche nach einem Wunderheiler, nach Heilungsversammlungen und nach Heilungswundern sein. Wer aber weiß, Hauptsache Vergebung, der wird nicht Ruhe geben, bis er vor dem steht, der sagen kann und sagen will, sei rein. Auch der strenge Jesus will nur das Beste für uns. Und der, der dem damals gesagt hat, mach, dass du fortkommst, der will heute Morgen nur jedem sagen, mach, dass du heimkommst. Das ist die Aufschlusssache über den strengen Jesus. Und auch das Letzte, nämlich der verschlossene Jesus müsste eigentlich offen und gesprächig sein. Denn was jetzt passiert, zwingt geradezu zum Reden. Statt nämlich dieser Genesene schnurstracks nach Hause geht und seiner Frau um den Hals fällt, geht er trotz Redeverbot in die Stadt und hängt alles an die große Glocke. Überall taucht er plötzlich auf und schreit, Hallo, Heda, ich bin okay. Hallo, Heda, dieser Herr hat mich gesund gemacht. Hallo, Heda, dieser Herr kann jeden gesund machen. Müsste Jesus nicht den Mund aufmachen und sich diesen Mann vorknüpfen und sagen, ich habe dir den Mund verboten und du reißt heller groß deinen Schnabel auf. Warum tut das Jesus nicht? Warum? Sehen Sie, Jesus meldet sich nicht zu Wort. Jesus meldet sich ab. Er geht zu den Toren der Stadt hinaus. Und draußen an einem einsamen Ort ist er zu finden. Warum? Jesaja hat 1000 Jahre vorher schon gesehen, dieser Herr steht einsam draußen vor den Toren. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesu Weg endet nie in einer Fußgängerzone. Sein Weg geht hinaus. Das Kreuz stand vor den Toren, vor den Mauern der Stadt. Denn er wollte ja nicht nur ein paar gottfeindlichen Mächten Paroli bieten, sondern er wollte dem Erzfeind endgültig die Stirn bieten. Und das hat er geschafft, als er zwischen Himmel und Erde hing, die Hände und Füße durchbohrt, verlassen von all seinen Freunden. Da rief er, es ist vollbracht, es ist geschafft. Und liebe Freunde, seither gibt es kein Elend und keine Krankheit und kein Jammer und keine Todesverfallenheit mehr, die er nicht auch schaffen könnte. Das ist die Aufschlusssache über den verschlossenen Jesus. Und zuletzt ist dieser Mann sicher nach seiner Posaunenrunde heimgekommen. Was wird die Frau für Augen gemacht haben? Als er ohne Eiter vor ihr stand. Was werden die Kinder für Augen gemacht haben, als sie über seine glatte Haut streichelten? Was wird er für Augen gemacht haben, als er in den Spiegel sah, liebe Freunde? Der Mann ist im buchstäblichen Sinne mit heiler Haut davongekommen. Aber Jesus will mehr. Er will nicht nur eine heile Haut. Er will ein heiles Herz. Und deshalb kommt er nicht nur als der liebe und gute Herr, sondern auch als der böse und strenge und verschlossene Jesus. Kennen Sie ihn so? Amen. Lassen Sie uns singen vom Lied 277. Lied 277. Die Verse 1 bis 3 und 5. 277, 1 bis 3 und 5. Mir ist Erbarmung widerfahren. Wir wollen beten. Herr, du hast Heilung geschafft und Heil gebracht. Du bist der Heiland und dich beten wir an und dich loben und preisen wir. Deine Macht ist größer als unsere Ohnmacht. Du bist größer als unser Denkvermögen. Deine Wunder übersteigen unseren Horizont. Lass uns viel dankbarer werden für diese deine Güte. Lehre uns verstehen, dass du uns in allem nur zu dir ziehen willst. Und so kommen wir mit unseren Schmerzen, unseren Leiden, unseren Krankheiten, unseren Problemen. Und wir bitten dich, heile uns. Herr, du kannst es. Mache uns ganz gesund. Strecke deine Hand aus, ergreife jeden, der meint zu versinken, und ziehe ihn auf deine Seite. Auch dort, wo wir meinen, nur auf eigene Faust etwas erreichen zu können. In den Kriegsgebieten, in den Hungergebieten, in den Elendsgebieten. Herr, lass deine durchbohrte Hand sichtbar werden. Ohne dein Heil sind wir Kinder des Todes. Zu dir erheben wir unseren Blick und auf dich setzen wir unsere Hoffnung. Wir bitten im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.